Tiki-Taka, der La Liga-Podcast mit Nils Kern von Real Total und Alex Troika von Barca Welt.
Hola a todos, hier ist Tiki-Taka, unsere 159. Folge. Ich bin zurück in Deutschland und ich muss mal sagen, boah, das wurde jetzt auch mal Zeit nach diesem auch Mammutprogramm die letzten Wochen. Nicht nur ich, nicht nur bei Real Madrid gab es 12 Spiele in den letzten 40 Tagen und ja, auch ich hatte jetzt in Madrid noch innerhalb von 12 Tagen 8 Spiele. Also da hat das Programm schön zurück zu sein und ich glaube, Alex, du bist auch ganz happy, dass jetzt erstmal der Vereinsfußball zumindest eine Pause bekommt, oder?
Muy buenas, servus, welcome back. Ja, tatsächlich, Pause muss auch mal sein nach diesen wirklich anstrengenden Wochen mit Spielen Schlag auf Schlag. Wie viele Spiele waren es?
Ja, 42. Und Atleti und Co., die hatten jetzt noch ein 13. hinterher mit Pokal. Hier läuft noch
Kuppel. Stimmt, Kuppel, ja. Genau. Ja. Nee, das war schon, tat schon gut jetzt, da mal ein bisschen durchatmen zu können. Lang kann man nicht durchatmen, weil die WM geht ja jetzt los in einer Woche. Wobei gut, bei Real Total und Barca Welt ist das eine, aber ich mache zum Beispiel sehr viele WM-Podcasts beim Talk und Tipps Podcast. Mhm. Der ein oder andere kennt den ja vielleicht. Nicht das Konkurrenzprodukt, aber das ist der andere Podcast von mir. Von daher mache ich da natürlich viel rund um die WM. Mhm. Aber ja, generell durchatmen tut wirklich mal gut. Und dein Programm war ja wirklich ein bisschen verrückt in Madrid, ne? Weil du ja wieder zu den Kids, hätte ich jetzt was gesagt, zur A-Jugend muss, zur U21.
Dreimal die Stefano, ich muss meine Führung verteidigen in der Groundhop-Hype, da bin ich auf Platz 1 im Stadion. Ja gut, nicht bisschen Castilla, Ernst. Frauenklassiko und
die ja, 19. Aber ich hätte da keinen Bock, weil das Stadion so außerhalb ist, so weit weg, ne?
Ja, das ist doch eine Stunde, oder? Ja, ist schon immer. Auch im Fußmarsch noch 20 Minuten von der nächstgelegenen Metrostation,
auch das dann noch, auch
durch,
ne?
Die Pampa. Ja, aber man will ja trotzdem auch wissen, wieso sich die Jungen schlagen, warum Arribas wirklich so gut ist oder irgendwie wer bei der U19. Ja, Frauenklassiko her wäre jetzt kein Muss gewesen, da war Barca wieder deutlich besser.
Ja, aber das war zumindest ein vernünftiges Spiel, zu dem man gehen kann, aber hier so ein,
Es ging schon. Vielleicht war ja Lied nicht sein müssen, aber der Trip hat sich ja trotzdem gelohnt.
Nee, Valladolid war völlig berechtigt und gerechtfertigt. Ja? Das war der eine Trip, der gut angelegt war.
Oh, aber, okay, auch so. Um Almiron zu verabschieden, der danach in Elche entlassen wurde. Ja, nee, alles gut. Nochmal Sonne getankt und nochmal viele Leute getroffen. Das war auch wichtig, mal wieder vor Ort zu sein. Dann nimmt man halt nochmal irgendwie ein Donnerstagsspiel mit, Real gegen Cadiz dann zum Abschluss. Also kann ich dir schon mal nicht empfehlen, Donnerstagsspiel, auch wenn ihr ja vor letzter Saison schon mal die Erfahrung hattet, ist irgendwie nervig und dann Freitag früh zurück nach Deutschland und jetzt auch wieder schön zurück zu sein, direkt zum Babyschwimmen mit Louis das erste Mal, aber ja, schön wieder daheim zu sein und so.
Das könnte eine Überschrift sein, vom Bernabeu zum Babyschwimmen, weil weißt du, ich mag ja Alliterationen.
Ja,
Von Bernabeu zum daher wäre eine schöne Überschrift. Ne?
Er hat zumindest nicht so eine Arschbombe gemacht wie Cadiz, die hier irgendwie, naja, auch eher auf Zerstörung und Action aus waren, als unbedingt groß Fußball spielen. Aber gut, irgendwie Vinicius und Rodrigo haben ja danach getweetet, von wegen, ja, nochmal ein Spiel ohne Verletzungen davon gekommen. War ja teilweise ein bisschen wieder über die Härte geschlagen, naja. Liebe Leute, wir haben wie immer eine bunte, tolle, schöne Folge Tiki-Taka für euch vorbereitet. Ein bisschen La Liga mit auch Fazit von Real Madrid und Barca jetzt zu diesem ersten Saisondrittel. Da gibt's dann auch Aufnahmen oder zumindest zu hören gibt's dann den Niklas und den Michael. Sein Debüt, Tiki-Taka-Debüt wird das. Wir haben ein bisschen Copa del Rey, die läuft ja auch parallel noch. Almeria liegt zurück, hat der Athletic-Club führt. Spaniens WM-Kader wird natürlich auch noch mit reingenommen, wenn auch jetzt nicht ganz große Prognosen. Da machen wir nochmal eine Patreon-Exklusivfolge in der nächsten Woche. Und später am Ende, aufgepasst, nicht abschalten, gibt's eine Gewinnspielankündigung. Mehr dazu später und dann natürlich auch auf Social Media die nächsten Tage, aber nur, dass ihr es schon mal gehört habt. Ich hatte jetzt schon angekündigt, von wegen Cadiz hier ein bisschen über die Stränge geschlagen. Da sind jetzt keine Platzverweise zumindest in dem Spiel mehr gefallen, aber es sind ja trotzdem, wir hatten in der letzten Folge das Thema, am 13. Spieltag gab es in der Liga 8 Platzverweise, jetzt am 14. Spieltag waren es dann 6 an der Zahl. Und da steht dann jetzt, La Liga ist geklettert auf 60 Platzverweise in 140 Spielen bisher in dieser Saison. Und zum Vergleich, Bundesliga und Premier League waren ja weiter hinter, die haben jetzt am letzten Spieltag nur jeweils plus eine dazu bekommen, also Bundesliga 23 Platzverweise, Premier League 12, das ist weiter ein unfassbarer, diese Statistik hat mich nicht losgelassen die letzten Wochen und dann, wenn man dann erstmal drauf schaut, was so bei Sevilla passiert ist, man kann hier und da vielleicht diskutieren, dass Nianzou, dass Rakitic, ja, aber es sind mir irgendwie zu viele Stümper unterwegs, glaube ich, in der Liga. Das heißt nicht, dass Rakitic ein Stümper ist, aber es sind zu viele Spieler, die, naja, oft nur irgendwie sich nicht anders wehren können, die dann vielleicht auch von ihren Trainern nicht nur motiviert werden, sondern übermotiviert werden. Und dann hast du einfach Mannschaften wie Betis, wie Sevilla, wo es jetzt, Sevilla hat 6 rote Karten, Betis hat 7, Getafe hat 6, Cadiz 5, wo irgendwie die Spieler sich manchmal vielleicht einfach nicht anders wehren können und es dann irgendwie zu Übermotivation kommt. Und das ist mir jetzt noch mehr ein Dorn im Auge, glaube ich, als vorher, jetzt wo ich diesen verrückten Unterschied gesehen habe mit 60 Platzverweisen.
Beim Stichwort Stümper muss ich nachhaken, sind damit die Spieler gemeint oder die Schiedsrichter?
Ja gut, also auf der einen Seite die...
Ne? Also ja. Man kann es auf beide anwenden. Ich bin bei dir, dass definitiv es emotionaler zugeht in der Liga. Also wenn man erklären möchte, Erklärungsversuche sucht, warum gibt es so unfassbar viele gelbe und rote Karten mehr in La Liga als in den anderen Ligen? Also es sind ja exorbitanten mehr, ne? Es sind ja nicht 10 oder 15 mehr, das ist ja richtig krass viel. Dann würde ich sagen, zum einen, das Spiel ist ruppiger, es ist emotionaler. In spanischen Stadien geht es emotionaler zu, da kocht das spanische Blut mehr, auf den Rängen natürlich, dann schwappt das teilweise über beim Sevilla-Derby, was ja ganz krass zu sehen und zu bemerken. Natürlich ist das dann ein ganz besonderes Spiel, aber auch generell ist das einfach so. Ich glaube, es liegt natürlich auch daran, dass sehr viel Südamerikaner in La Liga spielen und auch die sind einfach ruppiger drauf, hitziger als in Südamerika, was ja da gefault und gekämpft wird und wie krass die reinspringen in Tackles, das sieht man ja auf Twitter ab und zu. Wenn die sich da fast schon prügeln auf dem Platz, ist ja regelmäßig. Also auch das ist ein Grund, dass einfach viele Südamerikaner ihre Emotionen nicht im Griff haben, dass ja das spanische Spiel auch von den Emotionen irgendwo lebt grundsätzlich. Das ist auch eine kulturelle Frage, eine fußballkulturelle. Aber natürlich auch, dass die Schiedsrichter gerne und oft rot zücken und auch da ein bisschen vielleicht zu locker die Karten sitzen. Ja. Ich denk, das ist eine Gemengelage aus all diesen genannten Punkten, weshalb die Zahlen so krass sind.
Ja, doch, natürlich haben die Schiedsrichter nicht immer einen mega professionellen Eindruck hinterlassen. Es hätte ja hier und da auch mehr Rote geben können, ob das letztens Diallo gegen Vinicius war mit seinen zwei Ohrenklatschern oder Papu Gomez gegen Fede Valverde, um jetzt nur mal zwei Realbeispiele zu nennen, die mir so hängen geblieben sind. Und dann vielleicht auch hier und da nervöse Videoschiedsrichter, die auch bei kleinen Kontakten schon sagen, oh, ich will keinen Fehler machen. Ich weise den Schiedsrichter zumindest mal darauf hin, dass es da einen kleinen Kontakt war und der ist dann selber auch befangen, wie du immer erklärst und sagt dann, ja gut, da ist ein kleiner Kontakt, was soll ich machen? Und das dann so oft entschieden wird, auf doch noch Rot, auf doch noch Elfmeter und da deswegen die Bilanz in der Liga irgendwie ziemlich, ziemlich deutlich ist. Also das bleibt da weiter ein Dorn im Auge. Leander hat uns diesbezüglich auch noch geschrieben, vielen Dank, und er schreibt, das mangelnde Talent der meisten Mannschaften wird mit Überhärte und Fouls versucht zu vertuschen. Die Schiedsrichter sind immer damit überfordert und schaffen es nicht, die Spieler zu schützen. Das trägt alles zum Absturz des spanischen Fußballs bei. Boah, vernichtende Worte, und wir sagen ja auch auf La Liga nicht unbedingt auf dem mega grünen Ast, weil es fallen die wenigsten Tore, sind mit die ältesten Spieler und eben auch ja deutlich die meisten Platzverweise. Und ja, irgendwie viele Teams wie eben Cadiz, Getafe, Elche, aber auch die Sevilla-Clubs hier und da übermotiviert, hier und da wissen sie vielleicht nicht, wie es anders geht, aber es trifft dann auch mal, jetzt beim FC Barcelona hat es ja jetzt auch mal zweimal getroffen. Bei Lewandowski kann man sagen, die erste gelbe Karte, naja, aber die zweite, wenn er schon gelb hat, kann er niemals da so reingehen,
Ja, genau, also von daher, da gibt es, da finde ich, wenig zu diskutieren. Die gelbe war ja im Endeffekt ein taktisches Foul, weil er gezupft hat. Ist jetzt auch nicht 100% falsch. Und ein Mann mit der Erfahrung von dieser Weltklasse muss sich da geschickter anstellen. Das Kuriose ist, er hat ja irgendwie 9 oder 10 Jahre keinen Platzverweis gesehen.
In Dortmund das letzte Mal.
Genau. Von daher, das ist dann einfach ein bisschen eine Anomalie. Oder man kann natürlich sagen, guck an, selbst dieser Saubermann, dieser professionelle Star, der sich nie was zu Schulden kommen lässt, lässt sich anstecken von Hitzigkeiten im spanischen Fußball. Ja. So kann man es natürlich auch auslegen. Und im Endeffekt kann nur er das beantworten, ob es so ist oder nicht. Das könnte ich mir sehr gut vorstellen, denn das kann ja dann auch kein Zufall sein. Dann 9 Jahre siehst du nie eine zweite gelbe und dann kommst du nach Spanien und zack, gelb-rot nach 4 Monaten. Das kann Zufall sein, muss aber nicht. Würde für meine Theorie zumindest sprechen, dass, ne, wenn das Spiel hitziger ist, dann ja, legen auch Leute oder Spieler zu, die nicht dafür bekannt sind, da mal zuzulangen, legen da ein paar Prozentpunkte drauf bezüglich Intensität und Giftigkeit in Zweikämpfen. Und wenn die gelben Karten dann recht locker sitzen, dann fliegst du schneller vom Platz. Ist ja logisch, so kommt eins zum anderen. In dem Fall ist das völlig berechtigt, dass er da gelb-rot sieht. Er schaut auf den Mann und will ihn ja nur faulen oder beeinträchtigen oder eine mitgeben, springt in ihn rein. Also das war richtig. Interessanter finde ich übrigens, was Piqué sagt. Der hat ja rot bekommen für Meckern oder für andauernde Beschwerden. Und
überhaupt, er stand ja doch noch dann im Kader, muss das so sagen.
Genau, für reines Mosern. Und man dachte erst, berichtet wurde ja erst, dass er rot bekommen hat. Passt übrigens auch ein bisschen zu seiner Karriere, ne?
Ja.
Dass er im letzten Spiel, wo er nicht mal spielt, rot wegen Maulens und Meckerns kriegt.
Das muss Sergio Ramos erstmal übertreffen.
Das stimmt. Hat ja noch ein bisschen Zeit, Sergio. auf jeden Fall passt das irgendwie. Aber es passt auch, wie es zustande gekommen ist. Denn zuerst hieß es, dass er ihn beleidigt hat, so im, oder sich beschwert hat, so im Sinne von, es ist immer das Gleiche mit dir, immer bescheißt du uns oder du schadest uns, war, glaube ich, das wäre die deutsche Übersetzung. Also es ist immer das Gleiche mit dir, du bist der Schiedsrichter, der uns am meisten schadet, ne? Im Sinne von, der die am häufigsten Fehlentscheidungen gegen uns trifft, so im, als Übersetzung. Angeblich, er hat gesagt, er hat nur das gesagt, mehr nicht. Und hat dafür rot gesehen.
Die kein Mercado in tu puta madre.
Genau, aber die ersten Berichte auf Twitter waren von Journalisten, dass da ein Mercado in tu puta madre, also dieses typische
Es ist schwer zu übersetzen,
aber im Endeffekt ist es so, ja, das Deutsche, ja, leck mich am Arsch, immer die gleiche Scheiße. So. Also wenn das so, ne? So wie wir fluchen, natürlich fluchen die anders, da ist dann immer die Mutter mit dieser Berufsausübung und man macht da dann immer was, scheißt rein auf gut Deutsch, aber auch in verschiedene Sachen im spanischen Fußball. Du kannst auch in die Milch kacken, du kannst auch in auf so. Also das ist einfach so ein geflügeltes Wort, also ein normales Fluchwort. Das soll gefallen sein, dafür hat er rot bekommen, Piqué. Aber er hat selber auf Twitch gesagt, im Gespräch mit Ibai Janos, diesem super Twitch-Streamer, dass nicht er das gerufen hat, sondern ein anderer Spieler in der Kabine und der Schiedsrichter das von außen gehört und gedacht, dass Piqué das schreit. Da hat er aber schon rot gesehen. Also Piqué hat rot bekommen schon vorher, nur für, es ist immer das Gleiche mit dir, immer bist du derjenige. Und schade, dafür gab es schon rot, das andere hat er gar nicht gerufen. So oder so ändert sich ja nichts dran, Karriere beendet und rot hat er schon bekommen. Aber interessant ist, was Piqué gesagt hat, nämlich, er hätte nicht gedacht, dass er für dieses, du schadest uns immer, es ist immer das Gleiche mit dir, dass er dafür rot kriegt. Und da spanne ich jetzt den Bogen zu dem, was wir gesagt haben, dass die Schiedsrichter auch irgendwie dünnhäutiger sind und schneller gelbe und rote Karten ziehen. Piqué hat gesagt, in England ist das unvorstellbar, dass du dafür rot kriegst, weil in England du mit dem Schiedsrichter reden kannst. Und auch Gil Manzano war wieder so arrogant, dass er mit ihm gar nicht reden konnte. Und da wird dann ein Kreis drauf, warum ja Lewandowski nicht vom Platz geflogen ist, sondern warum er diese Nasengeste gemacht hat. So, der hat die Nase so weit oben, der ist arrogant. Und das passt zu dem, was Piqué sagt. Dass ich konnte mit dem gar nicht reden, der hat mich gar nicht angehört und hat mir rot gegeben für, nur weil ich gesagt habe, du schadest uns. Also dieses dünnhäutige, man kann mit ihnen nicht sprechen, sie sind arrogant, etc., etc. Und so wird dann auch ein Schuh draus aus Spielersicht, denn das können Spieler einfach nicht leiden. Klar, ne, wird viel zu viel gemeckert in Spanien, zu viel beim Schiri gelabert und auch da wieder, was hat Piqué denn da zur Halbzeit aufs Feld zu rennen? Ne?
Ja, Kapitänsrolle irgendwie noch.
Nein, aber trotzdem, er legt es ja darauf aus und natürlich mault er gerne. Und aber du hast da, finde ich, auch nicht aufs Feld zu rennen als Auswechselspieler, um ihn dann ein paar Töne zu pfeifen und dann begleitet er ihn zurück in die Katakomben und mault immer weiter, selbst wenn es sachliches Maulen ist. Aber als Schiedsrichter, das kannst du nicht leiden. Das ist einfach auch irgendwo respektlos. Heißt aber nicht, dass er direkt rot kriegen muss, denn es kommt ja darauf an, was er sagt. Und so kommt das zusammen. Ne? Da sind natürlich Spieler, die sehr, sehr gerne und sehr oft reden und sich beschweren und meckern und dünnhäutige Schiedsrichter, die vielleicht auch arrogant sind, die schnell gelbe und rote Karten zücken und so wird ein Gesamtbild daraus. Ne? Ja, das passt irgendwie, diese Hinausstellung von Piqué.
Ja. Nichtsdestotrotz, Piqué hat ja dabei auch Rekord aufgestellt. Das war jetzt der 11. Platzverweis beim FC Barcelona, geteilter Rekord mit Stoichkov. In La Liga war es sein 8. Platzverweis, geteilter Vereinsrekord mit Stoichkov und Guardiola. Aber war ja am Ende, war es ja nicht für was gut, aber Barca ist ja die Remontada noch sehr erfolgreich gelungen und das auch sehr beeindruckend. Also dieses Tor, dieses 2:1, Weltklasse. Wie Frankie de Jong den dahin chippt und Rafinha perfekt. Boah,
schlacke ich mit den Ohren.
Wirklich geil.
Nils Kern einen Spielzug des FC Barcelona nicht nur lobt, sondern Weltklasse bezeichnet.
Das gehört in jedes Jahreshighlight. Ich fand das Tor leider sehr, sehr geil.
Ich habe es der Quarterback Pass genannt, glaube ich, bei den Noten, die habe ich verbessert von einem Kollegen. Und ja, es war wirklich wie so ein Quarterback im Football. Hm. Frankie de Jong, dieser Pass, der Lauf war natürlich auch klasse. Ja. Fast schon ein bisschen Vinicius-mäßig, der läuft ja dann auch ganz gerne so durch, ne? So einen vollen Sprint auf die Kette zu oder so durch, so rein.
Klar.
Perfekter Pass. Und dass er was, und das fand ich dann krass, dass er wirklich auch die Reaktionsschnelligkeit hat, dass er sieht, dass der Torwart zu weit aus dem Tor ist und dass er dann köpft. Ja. Ein Spieler, der ja gar nicht bekannt dafür ist, dass er überhaupt köpfen kann. Ich hätte gedacht, ja, dann nimmt ihn an und dann gucken wir mal, was passiert. Plötzlich köpft er, zack, und Bogenlampe. Wow. Also es war wirklich ein geiles Tor, muss man sagen.
Ja.
Und natürlich, das sind Tore, die, ich will jetzt nicht sagen, über Meisterschaften entscheiden können.
Aber wenn es am Ende zwei Punkte sind,
so, genau. Und das sind auch grundsätzlich Momente und Tore und Aktionen, die eine Mannschaft so unfassbar beflügeln können. Ne? Wenn du in Unterzahl bist, wenn du zurückliegst, wenn du es schwer hast im Spiel gegen einen bissigen Gegner und dann außen nichts so einen goldenen Moment hast mit so Siegermentalität. Mhm. Genau dafür, ich sag's ja gefühlt alle 3-4 Wochen, dafür steht Real Madrid besonders in der Champions League. Mhm. Diese goldenen Momente, die einer Mannschaft ja wirklich Leben einhauchen, Selbstvertrauen geben. Du fühlst dich unbesiegbar in dem Moment, weil du sowas Tolles geschafft hast, ne? In der Champions League diese ganzen Remontadas. Das ist für eine Mannschaft enorm wichtig, so mal spät zu gewinnen gegen all die Widerstände. Dass Barca das da gemacht hat, ist ein goldener Moment, der der Mannschaft sehr gut tun wird oder so gut tun kann mit Blick auf den Rest der Saison.
Naja, der trägt dich jetzt durch die WM-Pause, dass du hast jetzt so ein gutes Gefühl. Es gab auch viel Kritik, glaube ich, im Madridismo oder die sich lustig drüber gemacht haben, wie Barca dann gefeiert hat. Aber ich sag, wenn du in Unterzahl in so einem schwierigen Stadion, so ein schwieriges Spiel, wo schon einiges gegen dich gelaufen ist, dann noch in der 85. Minute so ein Ding reinmachst und dann das Ding wirklich gewinnst, dann musst du das auch ordentlich feiern. Also das so als Abschluss dieses Mammutprogramms, da kam schon sehr viel zusammen und da kann ich nur sagen, Chapeau, geiles Ding und Osasuna selbst schuld, dass sie da nicht selbst noch irgendwie Kike Garcia den Deckel drauf gemacht hat. Naja. Wir bleiben noch ein bisschen generell beim FC Barcelona. Ich habe nämlich jemanden gefragt, der ist bei uns Patreon, das ist der Michael Traxler und der kommt aus der Schweiz, aus Wetzikon genauer gesagt. Habe ihn so ein bisschen um ein Fazit des bisherigen Saisondrittels gebeten und das hören wir uns jetzt mal an, was der Michael dazu sagt.
Ja, mein Fazit zur bisherigen Barcelona-Saison ist positiver, als ich das noch im Sommer erwartet hätte. Hätte nicht gedacht, dass wir zu dem Zeitpunkt auf dem ersten Platz sind vor der WM-Pause. Und auch überraschend für mich, weil in den letzten Jahren das Team sehr oft hinter seinen oder beziehungsweise meinen Erwartungen geblieben ist. Jetzt ist das erste Mal nicht der Fall. Ich finde, im Unterschied zum letzten Jahr hat man einige Partien gewinnen können, obwohl man nicht überzeugt hat. Das hat sich für mich ein wenig geändert. Dann natürlich auch die Kaltschnäuzigkeit von Lewandowski im Sturm. Das ist natürlich ein riesiger Unterschied. Und auch in der Verteidigung merkt man schon, wie viel Klasse Koundé hat. Und ich finde, man merkt das eigentlich vor allem, wenn Koundé nicht spielt, sondern eben in Piqué oder in Garcia. Da sieht man den Unterschied schon enorm. Ich glaube, auch in der Breite hat man das Kader nochmals verbessern können. Jetzt spielt auf ziemlich jeder Position ein Spieler, der für mich überzeugt, auch in mehreren Spielen auf längere Sicht. Da hat man einige Top-Spieler, die sich zu Weltklasse-Spielern entwickeln können, die jetzt auch über Jahre beim SC Barcelona bleiben. Dementsprechend sehe ich das Ganze eigentlich ziemlich positiv. Ich finde aber auch, man hat einiges noch kaschieren können. Also gerade gegen Top-Clubs hat man ja nicht überzeugen können. Und ich finde, das sieht man aber auch in La Liga. Beim Spiel gegen Villarreal zum Beispiel, da hätte man sehr früh schon in Rückstand geraten können. Jackson kriegt am Mittelfeld den Ball wegen eines Barcelona-Fehlers. Und wenn er den Pass dann genau spielt, dann stehen zwei seiner Mitspieler alleine vor Ter Stegen. Er hat den Pass dann nicht gut genug gespielt. Aber wenn eben ein Kimmich, ein Kroos oder ein Brozovic oder sucht dir einen Mittelfeldspieler aus dem Top-Team aus. Wenn der diesen Ball spielen muss, dann spielt er den genauer. Da liegt Barcelona 0-1 hinten, noch ehe 10 Minuten vergangen sind. Und da gibt es ein ganz anderes Spiel. Deshalb denke ich, man hatte gegen einige La-Liga-Teams auch ein bisschen Glück, beziehungsweise konnte sich solche Fehler erlauben, so möchte ich es eigentlich sagen. Und gegen Top-Clubs merkte man dann, dass auch eine gute Leistung, wie gegen die Bayern in München, wie gegen Inter, nicht unbedingt reicht, dass da noch etwas fehlt. Nichtsdestotrotz bin ich positiv gestimmt der Rückrunde. Ich glaube jetzt nicht, dass wir das ohne zu hadern, ohne zu wanken oder zu straucheln einfach diesen ersten Platz jetzt so einfach halten können. Wir hatten auch ein wenig Glück, dass Benzema ausgefallen ist. Nichtsdestotrotz glaube ich, die Meisterschaft könnte durchaus drin liegen.
Die Meisterschaft könnte durchaus drin liegen, sagt er. Ja, 2 Punkte Vorsprung auf Real Madrid, natürlich.
Da lehnt er sich aber aus dem Fenster.
Ja gut, ist ja auch fast vorbei die Saison. Nein, danke Michael für deinen Input. Und ich glaube aber, Alex ist jetzt auch nicht weniger optimistisch als vorher, weil einfach die Mannschaft da gute Signale sendet, auch in schwierigen Spielen. Das war ja auch schon Valencia in Mallorca und so weiter. Und jetzt ging es sogar mal ohne Lewandowski.
Ja, ich war tatsächlich so guter Dinge, dass man sogar mit 4 Punkten in die WM-Pause geht. Nachdem ja am Dienstag vorgelegt wurden, der Druck war groß auf Real.
Oh ja.
Und dann fühlen sie komfortabel und dann hinten raus wird da gewackelt und gezittert und Lecco mio, Cardis hatte eine riesen Chance, ne?
Modric seine war größer, aber ja.
Modric seine war, ey, leck mich am Arsch. Also, okay, klar, das war, wenn er den macht, ja, den macht ja jeder in der Kreisliga. Ja. Also ich hätte den gemacht, da bin ich mir hundertprozentig sicher. Ich hätte den gemacht. Dann ist der Deckel drauf, aber trotzdem hinten raus in der, keine Ahnung, 88. oder was es war, ich weiß nicht mehr, wer es war. Eine riesen Chancen für Cardis und ich dachte mir, Junge, der muss doch rein. Und ey, ich glaube, dem ganzen Bernabeu ist das Herz in die Hose gerutscht im Moment, ne?
Ja,
weil
ja,
dann wären es halt wirklich 4 Punkte gewesen und 4 Punkte ist dann, liest sich nochmal anders. 2 sind natürlich auch schön, aber 4 wären ja sogar 2 Spiele gewesen. Also Barca müsste ja danach schon an 2 Spielen patzen, damit du 4 Punkte aufholst. Und das ist ja psychologisch dann auch einfach nochmal was anderes, ne? Und deswegen,
ob 2 oder 4 oder 3, die Barca wird auch nochmal patzen, Real wird auch nochmal patzen.
Nein, natürlich, das ist schon klar, aber allgemein gesprochen, ne, wenn es dann einfach 4 sind, das ist auch psychologisch dann nochmal eine andere Größenordnung. Das macht dann schon auch was mental mit der einen Mannschaft wie mit der anderen natürlich auch.
Na, ich sag vor allem, es war jetzt einfach nur wichtig, die 3 Punkte zu holen, nicht schön irgendwie, damit man einfach während der WM-Pause jetzt nicht ganz so viel Druck hat. Wenn man jetzt mit 3 Ligapatzen in Folge in die WM-Pause gegangen wäre, dann hast du jetzt einfach 7 Wochen bis zum nächsten Ligaspiel, wird da alles hinterfragt, vielleicht doch Rodrigo verkaufen und noch den verpflichten. Es wird immer Transfergerüchte geben bei Real, klar, aber jetzt ist da einfach ein bisschen friedlicher, ein bisschen mehr Entspannung. So ist man, hat man auch dieses 12 Spiele Mammutprogramm in 40 Tagen auch ein bisschen unbeschadet noch überstanden. Klar, nur 1 Punkt gegen Rayo und gegen Girona, das lag nicht nur an Benzemas Fehlen, das darf nicht passieren, aber ich glaube, da sind vielleicht andere Champions League Teilnehmer wie Atleti oder Sevilla dann noch ein bisschen, haben noch mehr ein paar Punkt federn lassen, von dem her war das dann okay, hätte 3-0 ausgehen müssen eigentlich mit Modric, aber gut, ganz ohne Spannung ist ja dann auch langweilig in diesem verrückten Stadion. Ich habe auch Niklas Kampmann aus Köln hier nochmal zugefragt nach seinem Fazit. Er ist ja Madridista, den habt ihr schon öfter mal gehört. Und da kommt jetzt so sein Fazit so zum ersten Saisondrittel und wie optimistisch er da ist. Achtung!
Ja, wie zufrieden bin ich mit der Saison? Ist okay, nicht mehr, nicht weniger. Champions League soll erfüllt. Mit Platz 1 in einer machbaren Gruppe. Liga, ja, hat man jetzt vor allem in den letzten 2 Wochen hat man ordentlich nachgelassen und ist halt aber auch natürlich auf den Spielplan zurückzuführen, beziehungsweise eben halt auch auf den etwas dünneren Kader im Vergleich jetzt zu Barcelona. Barcelona, beziehungsweise Xavi setzt auf 18 Spieler, Ancelotti dagegen nur auf 14 Spieler. Und natürlich vor allem der Ausfall von Benzema wiegt sehr schwer. Das hat man vor allem im Spiel gegen Girona gemerkt, als ich auch dabei live im Stadion war. Ich war so auf Strafraumhöhe auf der Haupttribüne in der zweiten Hälfte und da hat man es häufig gesehen. Da stand Girona sehr tief. Die viele Madrid-Spieler drumherum, nehmen 16er, aber vorne stand einfach gar keiner, kein Zielspieler. Rodrigo ist kein Zielspieler, Benzema, klar, das sehe ich auch oft fallen. Aber ja, ist trotzdem immer noch ein Zielspieler. Ja. Und natürlich das Hauptproblem meiner Meinung nach ist die Defensive diese Saison. Jedes Spiel ein Gegentor, das ist einfach zu viel. Ja. Die Offensive gewinnt Spiele, die Defensive gewinnt Titel. Aber so holst du eben den Titel nicht. Also wenn sich die Abwehr nicht schlagartig verbessert jetzt nach der WM, dann sieht es ziemlich düster aus. Bezogen jetzt auf den La Liga-Titel. Und das meiner Meinung nach nicht irgendwie auch auf Formschwäche von einzelnen Spielern zurückzuführen ist. Ausnahme Carvajal, der gefällt mir die Saison überhaupt gar nicht. Aber das Hauptproblem meiner Meinung nach ist so ein bisschen das Mannschaftstaktische. Es wirkt alles nicht so stabil. Viel zu viele Räume sind offen. Vorne wird nicht gepresst, dann ein Ball hinter die Abwehr und dann steht der gegnerische Stürmer schon direkt vor Thibaut Courtois. Siehe zum Beispiel die letzte Chance beim Cardi-Spiel. Und daher muss ich einfach Ancelotti sich über was überlegen mit der Mannschaft zusammen. Dann kann es natürlich noch was werden. Vor allem haben wir auch den direkten Vergleich. Stand jetzt noch gewonnen, natürlich steht das Rückspiel noch aus. Ja, und dann hängt es natürlich auch davon ab, wie sieht es mit Benzema aus in der Rückrunde. Ja, und ja, Champions League, wie gesagt, da geht immer was. Da freue ich mich schon drauf. Liverpool im Rückspiel in Bernabeu. Geil. Während Barcelona in der Europa League verbringt. Viele Grüße an Alex.
Niklas hat die Defensive angesprochen, da kann man ihm ja nicht dagegen sprechen. Real Madrid kassiert in fast jedem Spiel ein Gegentor und auf der ganz anderen Seite ist da der FC Barcelona, der nur in was drei Spielen, glaube ich, Ligaspielen Gegentore kassiert hat. Irgendwie Real Sociedad, jetzt Osasuna, natürlich der Klassiko, das ist nochmal eine andere Welt. Daran kann man sich vielleicht nicht unbedingt messen, aber Anspruch eines Meisters, dessen Prunkstück ja auch vergangene Saison schon die zweitbeste Defensive der Liga war, nur ein Gegentor weniger oder mehr als der FC Sevilla, muss auch da irgendwie aktuell muss der Anspruch höher sein. Bleibt ein großes Rätsel, aber wie Niklas schon sagt, da muss ich Carlo einfach was überlegen. Das ist einfach im das Mentale, das Team, das ist das Strategische, dass das besser wird, weil irgendwie ist dann doch, irgendwie kommt immer ein Gegenspieler durch und dann klingelt es auch meistens und fast jetzt nochmal geklingelt.
Und also da hebe ich jetzt den Finger her, Kern.
Oh, oh.
Denn ich möchte eine Frage in den Raum stellen. Nicht nur an dich natürlich, sondern auch an die Hörer so generell und natürlich an unsere Patrons, die gerne die Antwort per Nachricht auf Patreon schreiben können. Könnte das mit der Personalie Casemiro zusammenhängen? Dass der nicht mehr da ist und er war ja wirklich der Beschützer der Abwehr. Das war sein Hauptjob. Der war Türsteher, der war Security Guard der Abwehr. Der ist weg. Natürlich von Tchouaméni toll ersetzt. Und dafür die Zukunft einen Weltklasse-Mann mit Blick nach vorne in die Zukunft, wie gesagt, geholt. Aber diese Grundtugenden, dieses reine Beschützen, der Abwehrabfang von Bällen, dass der Mannschaft das vielleicht ein bisschen abgeht und dass das mit ein großer Grund sein könnte, warum es doch recht oft Gegentore gibt.
Ja, ist auf jeden Fall ein auch nicht so kleiner Faktor. Carlo Ancelotti sagt auch öfter mal von wegen, Tchouaméni ist immer noch so ein bisschen in der Findung seiner Position, er verlässt die Position öfter, weil er auch eine geile Technik hat. Toni Kroos sagt auch, er muss öfter noch ein bisschen das Loch stopfen hinten oder mithelfen. Das macht er auch bravourös, er spielt eine sensationelle Saison, vielleicht sogar der beste mit Valverde bei Real. Aber da ist schon aktuell mehr Arbeit, gefühlt auch Mondi und Carvajal nicht in Topform. Carvajal wird viel zu oft überlaufen, hat Geschwindigkeit eingebüßt. Es war auch letzte Saison schon Reals Schwäche, wenn der Gegner hohe Flanken geschlagen hat, weil einfach Alaba nur zu jedem dritten Kopfball mal hochgeht, einfach da keine große, gute Strafraumpräsenz hat. Mal Militao, mal Rüdiger, das ist eigentlich okay, wie da rotiert wird, aber ist vielleicht auch dann ein Faktor, dass ein Militao nicht das hundertprozentige Vertrauen hat, keine Ahnung. Es gibt viele Defensivprobleme und Casemiro ist bestimmt ein Faktor, aber jetzt kein Faktor, der sich nicht korrigieren lässt, indem Tchouaméni mehr Praxis bekommt und sich mit Kroos und Modric noch mehr eingroovt. Ja. Hatten wir denn noch mehr in der Liga? Wir hatten ja eins unserer Lieblingsteams, zumindest von mir, das ist der FC Elche. Der hat jetzt in dieser Saison oder jetzt bei der 1-2 Niederlage gegen den FC Girona den vierten Trainer installiert, ist nur Interimslösung natürlich, da soll jetzt dann in der WM-Pause was passieren. Ja, und so bleibt Elches Fazit für diese bisherige Saison. 4 Trainer, 4 Punkte, das ist stark. Sie sind ja sogar in Führung gegangen, aber einfach so wackelig und es gibt auch diese Rekordserie von Carlos Clerc, der irgendwie noch nie ein Ligaspiel gewonnen hat und auch er war beim ein oder anderen Gegentor beteiligt, also das katastrophal, aber es gibt ein bisschen Hoffnung beim FC Elche, auch wenn sie natürlich weiter Tabellenletzter und sieglos sind. Ciro Mertens, unser, klingt nach einem Spieler, ist aber unser Patreon, der hat uns eine verrückte Statistik geschrieben zum Torhüter. Er schreibt, Edgar Badia ist Zweiter bei den Post-Shot Expected Goals Minus Goals Allowed. Also das bedeutet, Elche hat einfach den zweitbesten Keeper aus den Top 5 Ligen im Tor stehen und ist trotzdem noch abgeschlagen, letzter mit den meisten Gegentoren. Das ist echt ein hoffnungsloser Fall. Habe ich dann auch mal auf den Link geklickt und tatsächlich bei diesem XG, nur als Gegentore, die man abgewehrt hat, ist Badia Platz 2, sonst hätte es mit plus 6,2 noch mehr Gegentore gegeben. Alisson Becker steht auf Platz 1 und auf Platz 2, Platz 5 ist noch ein weiterer La Liga-Torhüter, Dimitrievski von Rayo mit plus 4,4. Auch verrückt, dass Elche da eigentlich irgendwie mit den besten Tod hat. Aber klar, sie kassieren ja auch mit die meisten Abschlüsse und ein paar hältst du dann ja irgendwie doch.
Ein paar hältst du doch. Ich habe einen Funfact. Jetzt bitte. Nicht hier, was mit dem Thema zu tun hat. Ja. Ciro Mertens heißt der Sohn von Dries Mertens.
Oh!
Der Ex-Napoli-Stürmer, der jetzt, glaube ich, bei Trabzon ist.
Wie alt ist der nicht, dass er hier einen berühmten...
ein kleines Kind, ich weiß nicht, ein Jahr, zwei, weiß ich jetzt gar nicht.
Okay, also
vielleicht sogar 16. Noch ein Baby. Aber auf jeden Fall heißt von der Sohn von Dries Mertens Ciro Mertens. Okay. Ja, muss ich jetzt dran denken.
Stark. Ja, stark. Danke Mertens.
Schöne Grüße.
Für den Input. Was hatten wir noch? Gut, bei Sevilla müssen wir jetzt nicht nochmal groß sagen, dass es da auch die Platzverweise gab, aber wieder verloren. Real Sociedad hat da 2-1 gewonnen. Also Sevilla bleibt jetzt oder überweihnachtet, wie sagt man? Gibt's ja in La Liga nicht irgendwie in den Herbstmeister oder Weihnachtsmeister. Sevilla jetzt weiter nur 18., also drittletzter auf dem Abstiegsrang. Glückwunsch dazu, ich bleib dabei, Sampaoli ist vielleicht nicht die optimale Lösung, kann nur motivieren, das hat man da auch wieder gesehen, auch wie Lamela immer noch um sich rumfuchtelt und Papu Gomez, das irgendwie schmeckt mir das nicht. Atletico müssen wir thematisieren. Es hatten ja bei unseren Tiki-Taka-Tipps schon einige trotzdem auf den Patzer getippt, irgendwie unentschieden oder so, aber nicht jeder hatte die Eier auf Niederlage zu gehen und wer hat dann wirklich auf Atletico Niederlage bzw. Mallorca Sieg getippt? Hier der Triak, letztes Mal der Spieltagssieger, André, Leander, ja, und dann war es noch jemand weiter unten, also da Chapeau für den Mut, denn wirklich Atletico ist jetzt seit 5 Spielen sieglos, hat auch auf Mallorca verloren und mit jetzt nur 24 Punkten aus 14 Spieltagen ist das die schlechteste Saison unter Simeone bisher. Wow.
Wow. Auf Mallorca haben sie schon letztes Jahr 1-0 verloren.
Echt? Ich dachte, das war im Metropolitano damals.
Und auch da hat Moriki getroffen. Damals war es ein Elfmeter, ein Ergaunerter von Mallorca, über den ich mich sehr echauffiert habe im Podcast. Ich erinnere mich noch gut. ich dachte mir auch diesmal, boah, das war wieder richtig unbequem gegen Mallorca. Away, das wird dünn. Aber immer denke ich mir, ja, komm, ihr gewinnt schon irgendwie 1-0. Ja. Das eine machen sie dann schon. Aber nee, es ist wirklich, kriseliger geht's nicht. Aber wir hatten es ja in der letzten Folge schon thematisiert. Ich will mich ja gar nicht wiederholen. Ich denke und glaube, das wird nicht mehr viel besser unter Cholo. Wahrscheinlich retten sie natürlich wieder irgendwie Rang 3 oder 4. Sind ja immer noch...
keine Doppelbelastung mehr.
stimmt, ja. Genau. 24 Punkte, damit sind sie ja punktgleich mit dem Athletic Club aus Bilbao und nur 2 unter Real Sociedad, hinter Real Sociedad. Also es ist ja so gesehen im Champions League-Rennen noch im Soll, aber es ist eigentlich erbärmlich schwach teilweise. Ne? Ja. Und vor allem, gegen wen sie ja die Punkte lassen, es ist ja nicht immer nur, dass du verlierst oder unentschieden spielst, sondern auch die Art und Weise und vor allem gegen wen. Ja. Und das ist, finde ich, das Besorgniserregendste, ne? Dass du zu Hause gegen Rayo 1-1, das musst du gewinnen. Espanyol zu Hause 1-1, das musst du gewinnen. Jetzt Mallorca 0-1 und in der Champions League, die Gruppe war ja, ich will jetzt nicht sagen leicht, aber machbar. Also da musst du einfach weiterkommen. Und das ist ja das Schlimme, dass die Gegner ja nicht die tollsten sind und dass du gegen solche durchschnittlichen, teilweise schwachen Gegner reihenweise verlierst oder unentschieden spielst. Dass nie die Abwehr dicht hält, dass du mittlerweile auch kaum mehr Tore schießt, also viel zu wenige auch. Ne? Das wird nicht mehr besser unter Cholo. Ich glaube, einmal sage ich es noch, bevor ich da wieder das Fass zu sehr aufmache, ich finde, im Sommer sollte er von sich aus gehen. Das von sich aus zurücktreten, der Verein wird ihn wahrscheinlich nicht entlassen, außer die werden jetzt irgendwie 7., 8., 9., 10. und scheiden auch noch in der Copa kläglich aus, ansonsten die werden ihn nicht entlassen, aber ich finde, er sollte erkennen, dass er dieser Mannschaft, diesem Verein nicht mehr geben kann. Er wird maximal irgendwie 3., 4. mit Ach und Krach und in Europa reicht's einfach nicht mehr und zwar seit Jahren. Deswegen, irgendwann ist die Story, glaube ich, auch mal auserzählt und danach sieht es aktuell aus. Kann mich Lügen strafen nach der WM jetzt, ne? Kann man ja Kraft tanken und dies, das. Aber ja, Hoffnung habe ich nicht so viel.
14 Spieltage, nur 7 gewonnen. Wie gesagt, schlechteste Saison bisher unter Simeone. Aber ja, besser wäre es vielleicht oder irgendwie nachvollziehbar. Irgendwann geht einfach ein Zyklus zu Ende. Er ist ja der dienstälteste Trainer in Spanien, auch mit in Europa. Aber ob es passieren wird, glaube ich einfach noch nicht. Und eher wird er nochmal verlängert. Ich würde eher nochmal auf Mallorca hinweisen. Die sind jetzt natürlich auf Platz 11 geklettert und bleiben natürlich super angenehm, haben mit die meisten Fouls in der Liga. Aber ich finde es richtig beeindruckend, was Vedat Muriqi da hinzaubert. Er hat jetzt mit seinen 8 Toren in der Liga die zweitmeisten hinter Lewandowski und da ist es fast schon schade, dass überhaupt Lewandowski in die Liga gekommen ist, denn sonst wäre wahrscheinlich ein Muriqi jetzt auf Kurs irgendwie Team der Hinrunde. Kann natürlich trotzdem noch passieren mit Doppelspitze, was auch immer, aber wie der Mallorca trägt, wie viele Punkte der schon der Mannschaft bereitet hat, ich glaube, genauso effizient sind Borja Iglesias und Brais Mendes. Also da, Muriqi ist da der absolute, die Lebensversicherung bei Mallorca, auch im Zusammenspiel mit Kang In Lee, die da irgendwie, ja, nicht nur Atletico zur Verzweiflung gebracht haben. Wir gehen weiter. Was hat man noch an diesem Spieltag? Bevor wir langsam mal zur Copa, wobei der Spieltag ist jetzt eh schon wieder länger her, können wir ja auch mal langsam zur Copa del Rey gucken. Denn ich habe gedacht, es gäbe mehr Überraschung, dass jetzt nach diesem Monsterprogramm, dass speziell diese Europapokalteilnehmer, die jetzt nicht an der Supercopa teilnehmen, also sind jetzt nur Teams wie Valencia, wie Betis, wie Real und Barca sind ja jetzt nicht am Wochenende im Einsatz gewesen in der Copa del Rey, weil sie in den ersten Runden aussetzen aufgrund ihrer Supercopa-Teilnahme. Die ist vom 11. bis 15. Januar. Dafür aber jetzt andere Teams nochmal dran gewesen und man hat ja schon zuletzt bei Sevilla, bei Atletico, bisschen auch Real Sociedad gemerkt, sprich diesen Mannschaften mit der Doppelbelastung, dass sie hier und da doch ein bisschen Körner verloren haben. Aber Atletico hat sich wacker geschlagen, hat gewonnen, Sevilla genauso 2-0 gewonnen, Real Sociedad sogar 4-1 gewonnen und bisher ist nur eine Mannschaft ausgeschieden, das ist der FC Cadiz, unsere Freunde aus dem schönen Andalusien. Die haben gegen Real Union trotz zweimaliger Führung 3-2 verloren. Ja, irgendwie ist das, will Cadiz vielleicht auch keine Doppelbelastung mehr an sich auf die Liga konzentrieren, der vorletzte. Aktuell liegt immer noch Almeria zurück, läuft die 67. Minute. Ansonsten Bilbao auch 2-0 vorne, so aktuell stand jetzt nur 2 Erstligisten ausgeschieden. Ist ja eine gute Quote. Ich dachte, das wäre höher, aber man trifft ja in der ersten Runde auch mal schnell auf einen Viert- oder sogar Fünftligisten.
Ja, du spielst ja gegen absolute Dorfvereine. Das ist ja fünfte Liga und also die fünfte Liga ist ja so breit gefächert. Das sind ja wirklich absolute, teilweise fast schon wie in Deutschland, Kreisligisten oder irgendwelche Teams aus der Bayernliga und Kreisklasse. Also wirklich, die nicht mal richtige Stadien haben mit Tribünen. Ich habe dann auf Twitter, kann man die Highlights nämlich immer sehen unter dem Account von der RFEF, glaube ich. Die zeigen da wirklich 2-, 3-, 4-minütige Highlights der ganzen Spiele, ziemlich cool. Habe ich mir ein paar angeschaut vor unserem Podcast. Das sind wirklich absolute Dorfvereine. Zaragoza hat sich zum Beispiel bei einem solchen Dorfverein blamiert, ist ausgeschieden bei Diocesano. Auch noch nie gehört den Namen. Ja. So, da gab es noch andere Vereine, die mächtig Probleme hatten. Huesca zum Beispiel, auch der Zweitligist, ist bei Juventud Torremolinos ausgeschieden, so nach Elfmeterschießen. Uiuiui. Mhm. Malaga musste, unsere Freunde von Malaga, schöne Grüße an Fabi Pakulat, mit 8-9 bei Santa Eulila im Elfmeterschießen weitergekommen. Mhm. Girona musste in die Verlängerung, ist nach Verlängerung bei Quintana Rey, ja, das klingt eher wie ein Schauspieler als wie ein Fußballverein. Dein Verein Recre Huelva ist nach Elfmeterschießen gegen Burgos ausgeschieden.
Ach,
ja. Oh. Wie stand es nach 90 Minuten, kannst du es dir denken? 0-0 natürlich. Ja, also gegen Burgos schießt man ja keine Tore.
Ach so,
meinst du. Ja, sehr gut. Real Oviedo, der Zweitligist, musste in die Verlängerung. Also da gab es wirklich viele, zumindest Zweitligisten, die sich sehr, sehr schwer getan haben. Sehr viele Elfmeterschießen gab es. Von daher, es ist schon knackig und eng. Also ich mag das Format auch, dass man sagt, die ganzen unterklassigen Vereine haben durchgängig immer Heimrecht.
Logisch.
Das finde ich cool. Also wenn jetzt auch in der nächsten Runde ein Drittligist gegen ein Erstligist spielt, wird der Drittligist Heimrecht haben. Und wenn ein Zweitligist gegen Erstligist spielt, hat der Zweitligist Heimrecht. Ja. Ich finde das klasse. Das führt zu mehr Spannung, zu mehr Überraschungen, natürlich auch mehr Einnahmen für die kleinen Vereine. Die haben alle teilweise Spiel des Lebens oder des Jahres.
Coole Sache. Die Reals sind schon einige Male da rausgeworfen worden von Leonessa oder so.
Richtig.
Da geht es dann, glaube ich, Anfang des Jahres mit dem 16. Finale weiter. Auch da sind nochmal die 4 Supercoppa-Teilnehmer, meine ich, ausgenommen. Die spielen dann eben in Saudi-Arabien ihren Superpokal aus und dann im Achtelfinale, meine ich, greifen Barca, Real Madrid und Co. erst ein. Mal gucken, wer da noch überlebt hat, weil ich glaube, die Copa war in diesem Jahr noch nie so verzichtbar, weil einfach aufgrund der Belastung, dass da doch der eine oder andere vielleicht sagt, ach komm, wir gewinnen sie nächstes Jahr vielleicht oder nächstes Jahr kommen wir weit zu, so hoch sind die Prämien vielleicht auch nicht, dann schauen wir lieber, dass wir uns auf die Liga konzentrieren und dass dann vielleicht mal wieder Atletico oder auch Real Madrid früh ausscheiden. Also auf einen Titelsieg würde ich speziell bei Real Madrid eh nie setzen und in diesem Jahr glaube ich noch weniger aufgrund des engen Terminplans. Ja, Terminplan. Was haben wir denn als nächstes? Jetzt sind erstmal keine Vereinsspiele mehr. 20. November passiert ja was, wird ja angepfiffen bis zum 18. Dezember die Weltmeisterschaft. Die ist an sich ja natürlich ein eigenes Thema. Da wollen wir auch nochmal ein bisschen genauer, ausführlicher drüber reden in einer Sonder-Patreon-Exklusivfolge. Nehmen wir wahrscheinlich nächsten Freitag auf. Aber jetzt war ja das große Thema Spaniens WM-Kader. Ist ja raus. Wie fangen wir da an? Es ist ja wie immer, die Spanier lieben ja lieber oder diskutieren ja lieber darüber, wer nicht dabei ist, als wer wirklich final dabei ist. Gar nicht so in Deutschland. Also man kann auch sagen, oh, Reus schade und Hummels, warum? Gosens vielleicht, aber ich glaube, da wird mehr diskutiert von, oh, wie können sie jetzt spielen und der Bayern-Riegel vorne und die Abwehr. In Spanien ist es eher, oh, kein Aspas, kein Thiago, kein Canales, Merino, Inigo Martinez. Hätten es viele natürlich verdient, aber es kommen halt immer nur, wie viele sind es? 25 auf die Liste?
26
sogar. Wie ist so dein Blick auf den Kader?
Also grundsätzlich, ich habe die PK geschaut von Luis Enrique und er hat das direkt einen Riegel vorgeschoben. Er wurde gefragt, ja hier über die es nicht geschafft haben, dass er, ob er ein Wort zu denen sagen kann. Also es gibt ja sehr prominente Namen, dass er Aspas wahrscheinlich nicht leiden kann, ist er jetzt verbrieft, weil den nimmt er ja nie mit, also gar nirgends hin. Der wird ja einfach nie eingeladen, ist ja völlig wurscht, was er macht. Also da könnte es was Persönliches sein, aber natürlich sehr prominentes Opfer ist beispielsweise Thiago. Mhm. Der spielt ja schon eine starke Saison bei Liverpool, und dass der dann nicht bei der WM ist, ist beispielsweise schon krass. Natürlich der riesige Name ist Ramos, aber der war ja bei der EM auch nicht dabei, anders als Thiago. Deswegen ist eigentlich Thiago der größte Name, wie ich finde.
Ja, aber ist doch auch schon ausgebootet, oder? So letztes Länderspiel 2020.
Ja. Aber ich wollte nur sagen, er wurde auf jeden Fall angesprochen darauf von einem Journalisten, hat er gesagt, ja, ich möchte nicht über die da nicht dabei sind, möchte ich nicht reden. So im Sinne von, will nicht Schlechtes sagen oder so, sondern, oder er ist da ja auch so stark, ich möchte nur über die reden, die jetzt dabei sind. Mhm. Blick nach vorne, nicht Blick zurück. Kein Wort wollte er dazu sagen. Finde ich jetzt aus journalistischer Sicht nicht so geil. Aber, kann ich natürlich verstehen aus Luis Enrique Sicht, dass er sagt, ja, ich will euch gar nicht mehr Futter für eure Schlagzeilen geben, weil klar sind die spanischen Medien erst recht auf die Polemiken aus, ne, auf Schlagzeilengenerierung und etc. Und da hat er halt gar keinen Bock drauf, Enrique. Und so gesehen kann ich schon verstehen. Aber klar, kein Thiago, kein Borja Iglesias, der 8 Tore hat, genauso wie Moriki übrigens, oder Morici, ich weiß gar nicht, wie man ihn ausspricht. Also Luis Enrique fährt nur mit einem echten Mittelstürmer zur WM, nämlich nur mit Alvaro Morata, der von dem einen oder anderen Kritiker auch nicht wirklich als echter Mittelstürmer angesehen wird, denn er verballert ja auch gerne übrigens bei Atletico am Wochenende, just in Mallorca, aus wenigen Metern was hat er da gemacht?
Der Kopf da irgendwie
sich angeköpft. Kopf sich angeköpft an die Arme, also es war ja auch wieder ein typischer Morata, wie man ihn zumindest in Spanien oder im Nationaltrikot Spaniens häufig gesehen hat. Von daher, ja, es gibt da durchaus einige Fälle, über die man sprechen könnte, aber ja, Enrique macht halt Enrique-Dinge.
Ja, man kann natürlich wie immer bei vielen diskutieren, dass Dani Olmo war wichtig bei der EM, auch der hat da einiges verballert, ist jetzt direkt nach Verletzung zurück. Ja, der hat halt das Vertrauen von Luis Enrique, Laporte und Soler, Sarabia haben auch irgendwie das Vertrauen, die hatten ja damals, oder hatten ja auch teilweise schon wichtige Rollen, auch wenn sie jetzt aktuell nicht mega gesetzt oder Stammspieler sind. Ich glaube auch Alba und Azpilicueta ein bisschen eingerostet, auch nicht immer Stammspieler, aber das ist eben Luis Enrique Martinez, der halt irgendwie, der stellt nicht auf nach, wer die beste Form hat oder wer zuletzt die meisten Minuten gesammelt hat, sondern irgendwie nach seinen, nicht Kumpels, aber nach seinen Typen, die, wo er glaubt, die in seine Truppe am besten passen.
Und ja, aber ist ja auch wichtig. Hat er übrigens selbst mal gesagt, dass er sagt, naja, wenn er mit denen arbeitet und sie setzen das bei der Nationalmannschaft, bei der wenigen Zeit, die man bei der Nationalmannschaft hat, bei den Trainings und bei den wenigen Testspielen, jetzt ist ja eh nur eins, glaube ich, wenn überhaupt, wenn sie das umsetzen, was er sich wünscht, dann hat das natürlich ein ganz anderes Gewicht für ihn selbst, als wenn sie jetzt dann plötzlich bei ihren Vereinen eine untergeordnete Rolle spielen oder wenig spielen oder keine gute Form haben. Aber sie haben ja gezeigt, dass sie das umsetzen können, was er sich wünscht. Und da hast du dann einfach einen Bonus, der auch dafür sorgt, dass du dann eingeladen wirst, wobei es für Außenstehende vielleicht nicht 100% nachvollziehbar ist. Und das kann ich dann ja natürlich schon auch verstehen. Ich persönlich, ich habe meinen Kader getweetet, ich hätte gern Isi Palasson von Rayo zum Beispiel. Super gerne. Ich finde, der spielt so eine geile Saison. Ja. Ein kleiner Wusler, der die Bälle halten kann, der dribbelstark ist, der den niedrigen Körperschwerpunkt, der hätte mir einfach mal gefallen. So ein Außenseiter. Ja. Ne? Ich habe zum Beispiel auch beide Innenverteidiger von Real Sociedad genannt. Elustondo und Zubeldia, die spielen ja auch seit Jahren eine super, mindestens solide, wenn nicht sehr, sehr starke Runde damit. Seit Jahren eine der besten Defensiven, wenn auch nie eingeladen. Da hat er einfach, jetzt wirst du es natürlich mit Wohlwollen zur Kenntnis nehmen, seinen Liebling Eric Garcia, den du nicht so magst. So, da gibt es auch viele Kritiker, auch immer in unserer Barca-Welt-Community, die sagen, Eric Garcia, der ist einfach kein so wirklich guter Verteidiger. Gibt bestimmt
Es gibt bessere
Nationaltrainer, die sagen würden, ja, ich nehme lieber Elustondo Zubeldia mit, die wirklich verteidigen können, als
Inigo Martinez.
Den habe ich zum Beispiel daheim gelassen. Der ist mir zu sehr zu hemdsärmlich. So. Aber Lucho sieht halt in Eric Garcia Dinge, beispielsweise die Spielauslösung, das Gegenpressing, gut mit dem Ball sein, Dinge, die für sein Spiel wichtig sind. Ja, das muss man auch respektieren.
Ja, ich glaube auch da, speziell bei Eric Garcia gibt es dann auch irgendwie Verbindung mit den Beratern, aber gut, das hat ein Trainer überall, dass er hier ein paar seine Kumpels hat, die Berater vielleicht zufällig nebenbei sind. Es gibt ja nichtsdestotrotz ein paar, also vieles war glaube ich abzusehen, also natürlich auch nochmal Busquets und Carvajal und Asensio und Alba mitfahren, normal und Koke. Ich glaube, der Name Hugo Guillamón ist jetzt noch nicht vielen ein Begriff, der spielt, ist ja so Eigengewächs des FC Valencia, spielt dort mehr im defensiven Mittelfeld, wird aber glaube ich unter Luis Enrique Martinez eher als Ersatzinnenverteidiger eingeplant, da bin ich mal gespannt. Der spielt eine solide Saison beim FC Valencia, hier und da auch mal für irgendwie einen Patzer oder irgendwie Elfmeter verschuldet gut, aber das ist ja glaube ich beim FC Valencia jeder. Und Nico Williams, nachdem der letztens erst sein Debüt hatte, sein starkes Debüt, hat ja dann irgendwie gerade noch einen Siegtreffer vorbereitet oder wie das war, dass der jetzt auch mit dabei ist, ist auch ein starkes Zeichen. Also es gibt diese neuen Jungs, sage ich mal, Jeremy Pino natürlich von Villarreal auch dabei, den hat man auch schon öfter mal gelobt zu Saisonbeginn, sodass da eben auch ältere Spieler vielleicht, ein Canales ist jetzt nicht alt, aber die halt irgendwie nicht mehr so richtig reinpassen, die vielleicht, die ja nicht mehr formen kann, Borja Iglesias, Gerard Moreno, die halt vielleicht irgendwie, wo ihre Zeit vielleicht einfach abgelaufen ist, was schade ist, weil es sind ja, die spielen ja auch starke Saisons teilweise, aber dann setzt vielleicht Luis Enrique Martinez, wenn er irgendwo noch einen Platz frei hat, dann eher ein Talent rein, was er irgendwie noch mit Formen mitbilden kann, und deswegen kann man sich freuen auf Nico Williams, Ansu Fati, der jetzt irgendwie auch vielleicht nicht mega gesetzt ist, aber ja, es hat halt auch, genießt halt auch das Vertrauen vom Trainer, und darauf kommt es halt dann auch
oft an. Du hast jetzt drei Personalien genannt, die ich sehr interessant fand. Guillamon ist kurios, denn er hat ausschließlich mit im defensiven Mittelfeld gespielt. Mhm. Alle 11 Spiele für Valencia, ist extra nochmal nachgeguckt, nur im defensiven Mittelfeld, und er wurde als Verteidiger genannt, unter den Verteidigern. Also er hat wirklich einen defensiven Mittelfeldspieler als Innenverteidiger, als, ich glaube, vierter Innenverteidiger mitgenommen. Ja. Nochmal, da hätte ich dann wirklich, also es gäbe ja reihenweise Innenverteidiger. Mhm. Ich habe jetzt Elustondo und Zubeldia genannt, du könntest Jeray nennen, oder beide Innenverteidiger von Bilbao. Gut, Nacho spielt ja bei euch kaum den, aber also da gibt's ja richtige Verteidiger. So, nee, da will er einen defensiven Mittelfeldspieler. Ansu fand ich auch kurios. Ich hätte gedacht, dass er nicht eingeladen wird, weil er in der letzten Länderspielpause wurde nicht eingeladen, und weil er kaum spielt. Er spielt ja fast immer nur 30 Minuten für Barca. Ich glaube nur zwei Starts. Und so überzeugt hat er auch nicht. Also er wirkt nach wie vor ein bisschen rostig nach all seinen schlimmen Verletzungen. Von daher, da hätte ich mir gut vorstellen können, dass er wirklich auf Ansu verzichtet. Aber hat ihn für mich, wie gesagt, etwas überraschend mitgenommen. der ein oder andere würde natürlich auch David De Gea noch nennen, der auch wieder eine super starke Saison spielt bei Man United. Auch, da ganz England kann nicht verstehen, dass der nicht mal unter den Top 3 in England ist, in Spanien ist.
Stattdessen Robert Sanchez und David Raya.
Ja, genau. So, also von daher, er ist da auch sehr eigen, Lucho. Ja. Er ist sehr eigen, wie die ein oder andere Personalie zeigt. Deswegen, da könnte man stundenlang drüber reden. Ja. Machen wir jetzt nicht, wollen wir nicht weiter thematisieren. Ich finde ihn gerade grundsätzlich nicht so schlecht, aber jetzt auch nicht so gut, dass ich sage, oh, die werden unbedingt Weltmeister. Aber wollen wir jetzt gar nicht thematisieren, denn genau das wollen wir ja dann im nächsten Podcast für unsere Patreons machen. Wahrscheinlich, was haben wir uns überlegt? Freitag nehmen wir auf und dann hauen wir sie wahrscheinlich Freitag direkt raus. Vielleicht Samstag, je nachdem, wie wir busy sind. Du hast Babyschwimmen. Aber da nur mal, dass ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, das schon mal gehört habt. Es gibt eine WM-Sonderfolge, wo wir wirklich nur über die WM reden. Chancen von Spanien, wie weit sie kommen, natürlich auf die Gruppe blicken mit Spanien, ist eine sehr, sehr, mit Deutschland, ist eine sehr, sehr schwere Gruppe. Auch die Chancen vielleicht der ein oder anderen Nationalmannschaft. Was kann so Argentinien mit Messi machen? Also da ein bisschen allgemein über die WM, auch aus deiner Sicht hier, Thema Katar. Ja. Guckst du die WM überhaupt? Gucken wir die WM überhaupt? Also da wird einiges besprochen. Und auch da nochmal der Hinweis, das wird eine Patreon-Sonderfolge, heißt nur für Supporter, nur für Patreons von uns abrufbar. Also wer uns supporten will und wer dann diese WM-Sonderfolge anhören möchte, patreon.com/tikitaka-podcast ist die URL, ist der Link, da könnt ihr supporten. Es gibt Merchandise, wir haben noch T-Shirts und Tassen, Sticker natürlich, die allseits beliebten.
Also, ja, ist gut jetzt.
Ist gut jetzt.
So. Ich hatte noch beim Thema Innenverteidiger, gab es auch noch eine Personalie, die vorab spekuliert wurde und hatte uns auch unser Patreon Marcel Rivera Ramirez geschrieben. Wie ist es denn mit Sergio Ramos? Ob der Chancen hätte, berufen zu werden? Spoilerwarnung, er wurde natürlich nicht berufen, natürlich in Anführungszeichen, obwohl er jetzt bei PSG wieder nicht nur regelmäßig spielt, sondern auch ziemlich wichtig ist, hat auch über 1600 Minuten schon auf dem Buckel, ist mit seinen 36 Jahren, ja, er lebt jetzt keinen zweiten Frühling, aber ist einfach da gesetzt und hat sich, glaube ich, wieder Chancen ausgerechnet, aber da wieder das Thema Luis Enrique Martinez und seine eigene Truppe. Er will einfach auch die Stimmung geeint halten und ich glaube, Sergio Ramos ist mittlerweile einer wieder, der dann vielleicht seine Kapitänsbinde zurück will, der dann auch spielen will und dann vielleicht auch hier und da es ein bisschen Stunk gibt, wenn er nur auf der Bank sitzt und so weiter, der dann die Freistöße Elfmeter ausführen will. Ich glaube, deswegen ist ein Sergio Ramos nicht Gift für die Kabine, aber ich glaube, wenn er sich seine Truppe zusammenschweißen will, dann passt da ein Ramos jetzt als nochmal so Quereinsteiger fast, nachdem er jetzt auch ein, zwei Jahre nicht mehr dabei
Querulant.
War. Leider auch nicht
dazu. Als Querulant. Nein, will ich ihm nichts unterstellen, aber ich verstehe die Argumentation völlig, ja. Und ich glaube, da ist er vielleicht dann doch ein zu schwieriger Charakter, zu sehr, ne? Also so ins zweite Glied, genau, ins zweite Glied rücken ist dann wahrscheinlich schon schwer, da gebe ich dir recht. Ja. Ramos, das hast du gut erklärt, die Personalie, ja.
Jetzt gibt's zum Abschluss dieser Folge, ich gucke nochmal auf die Copa del Rey, tatsächlich Almeria wird ausscheiden, die liegen 0-2 zurück und haben noch eine rote Karte bekommen, also Cadiz und Almeria, die einzigen Erstligisten, die schon direkt in der ersten Runde die Segel streicheln müssen natürlich. Ich habe noch eine besondere Sache bekommen, ich habe bei mir hat sich ein Verlag gemeldet. Das ist, du siehst es jetzt hier vor der Kamera, das ist der Verlag, der heißt Die Werkstatt. Und dort gibt's einen Autor, der hat ein tolles Buch geschrieben über einen ganz besonderen Verein. Der Autor heißt Dirk Segbers und der wohnt im Baskenland und hat sich dort dem Athletic Club gewidmet. Also dem tollen Traditionsverein aus Bilbao, der noch nie abgestiegen ist, der eine ganz besondere Eigenheiten hat, wie eben das nur Talent aus dem Baskenland und so weiter eingesetzt werden. Das will ich euch gleich kurz vorstellen. Danach gibt's dann eben auch noch auf Social Media, machen wir eine kleine Verlosung bei Tiki-Taka. Ich habe eben noch 3 Exemplare für euch, liebe Zuhörer, Zuhörerinnen, bekommen, wenn ihr daran interessiert seid. Ich kann das Buch natürlich bisher schon ziemlich empfehlen. Ich habe bisher so die ersten 30 Seiten gelesen auf meiner Reise nach Madrid, da wo mal Zeit war. Gleich mal eine erste Quizfrage, Alex. Weißt du was, du warst ja schon mal da, ne? Weißt du, was El Bocho ist? Oder was, warum Bilbao auch die Stadt El Bocho genannt wird?
Nee, weiß ich nicht. Nee.
Es ist so, dass das Loch beim Murmelspiel und Bilbao, die Stadt selbst, liegt ja so umringt von Bergen und Hügeln und liegt dann selbst so quasi wie in einem Loch. Also deswegen ist Bilbao schon mal El Bocho, das Loch, aha. Weißt du, was der Simiri ist? oder das Semiri oder die Semiri.
Ja,
das ist auch eine Eigenheit. Ja, baskische Begriffe hier.
Ja, das ist schon wieder ein bisschen her, dass ich dort war. Wann war ich?
Kann
war
man auch
2017
nicht.
Oder so.
Kann man vielleicht auch nicht wissen, weil es ist auch eben was typisch Bilbaoisches. Das ist dieser berühmte Nieselregen, den man dort hat. Also, so, dass man gleich mal ein paar Begriffe schon mal lernt, wenn man das Buch so sich einliest. Weil statistisch hat Dirk Sigpers geschrieben, regnet es jeden zweiten Tag in Bilbao. Ich weiß nicht, du hattest bestimmt auch irgendwie bewaffnet mit Kapuze oder...
Nee, ich hatte Glück mit dem Wetter. Hat nicht geregnet. Aber ich war ja auch nur 3 oder 4 Tage. Von daher hatte ich halt mal ein bisschen Glück. Aber nee, da war das Wetter gut.
Nee, immerhin. Du weißt aber bestimmt, was die Aliron ist. Ja. Das wollt ihr doch bestimmt bald singen, oder?
Das gibt's ja nicht. Ich habe jetzt keine Kulturreise durchs Baskenland gemacht mit irgendeinem baskischen Reiseführer, der mir alles erklärt. Nee, sorry.
Die Aliron ist dann aber auch nicht ganz so baskisch, wobei die hat im Baskenland ihren Ursprung. Das ist das Berühmte, was man natürlich von der spanischen Nationalmannschaft kommt. Campeones, Campeones, oe, oe, oe. Den Aliron ausrufen ist so viel wie einen Titel feiern oder dann den Meister besingen. La Canción del Aliron. Da wird sich jedes Jahr gefragt, wer wird diese Aliron im Frühjahr singen. Ja, aktuell hat Barca die besten Karten, 2 Punkte Vorsprung oder doch Real Madrid. Die Herkunft war hier und da umstritten, aber Dirk Sigpers schreibt, dass es eben aus Bilbao stammt, weil Bilbao hat auch so ein bisschen englische, nicht Wurzeln, aber eben viel, wie sage ich das, Erz, Eisenabbau durch britische Firmen, und wenn dort an einem Tag bei einer Schicht besonders viel Eisen rauskam, dann wurde das gefeiert, dann hat da ein Schild gehangen mit All Iron, Aliron, und das haben dann wohl irgendwie die Spanier vielleicht umgedichtet oder einfach falsch ausgesprochen zu Aliron, haben das gefeiert. Und wie kam es dann zum Sport? Da, auch da steht alles soweit im Buch, gab es dann 1913 ein Konzert von der Sängerin Teresita Sasa, und da waren bei diesem Konzert einige Athletikfans dabei, und die hat dann eben diese Teresita Sasa hatte ein Lied, das heißt La Canción del Aliron, und das haben die Fans dann umgedichtet zu Aliron, Aliron, el Atleti es campeón. Das hat dann die Sängerin wiederum gedacht, oh, das kann ich ja richtig als Lied rausbringen, also wurde das dadurch ganz groß, und seitdem ist irgendwie Aliron ist dann das Lied für die Campeones in jedem Jahr, ob sie Nationalmannschaft sind oder dann der spätere Meister. Also da jede Menge interessanter Sachen. Natürlich auch noch Pichichi, kennt ihr natürlich, Torschützenkönig aus Spanien. Der hat auch seine Anfänge oder ist auch eine Legende vom Athletic Club und war wohl auch kein unbedingten Freund vom Duschen. So hat Dirk Sigpers geschrieben. Es gab Fred Pentland, das war so der Gamechanger für den spanischen Fußball, hat er geschrieben. Das ist ein englischer Trainer gewesen, der da eben den Athletic Club professionalisiert hat. Sehr viel mit Training, regelmäßigen Trainingszeiten und neuen den Vollspannschuss trainieren lassen. Der wurde sehr gut dargestellt, ist auch der Grund, warum viele Trainer heutzutage noch Mister genannt werden. Also ob das jetzt bei Carlo Ancelotti auf der PK ist, heißt es oft Ola Mister, weil eben der erste Mister war Fred Pentland aus England. Also da viele interessante Sachen, die in diesem Buch Athletic Club aus Prinzip einzigartig stehen. Kann ich da schon mal sehr empfehlen. Aber Tiki Taka hat eben 3 Exemplare. Da wird es dann eben auf Social Media, Instagram, Twitter eine Verlosung geben, wo ihr irgendwie liken, kommentieren müsst. Das steht dann alles dann noch in der Anleitung. Nur, dass ihr das schon mal gehört habt. Und eben, wer interessiert ist an La Liga, an besonderen Clubs, einem besonderen Club wie dem Athletic Club, kann ich das Buch da schon mal soweit empfehlen. Habe ich dich schon mal heiß gemacht jetzt?
Mich hast du ja auch heiß gemacht. Vor allem kann man da unfassbar viel lernen. Das finde ich ja geil. Aber es würde ja passen, wenn du hier dieses Buch verlost, garniert mit einer Quizfrage rund um den Athletic Club. So, nicht einfach nur hier, wer will so ein Ding haben und dann melden sich 30 Leute und dann ziehst du den los, sondern irgendwie könntest du ja eine schöne Quizfrage ausdenken und wer die beantworten kann. Ist jetzt nur so eine spontane Idee, aber wenn das hier schon so baskisch-kulturell
Simiri El Bocho
angehaucht ist, ja,
können wir
überlegen, ob wir das machen. Aber
Kommt dann eben Montag.
Auf jeden Fall geile Sache und klingt sehr, sehr spannend. Und offenbar hatte ich mich 2017 nicht genügend vorbereitet auf meinen Bilbao-Trip, wie ich gerade festgestellt habe.
Nur Pinchos gegessen, aber das
und Chacoli getrunken.
Guck an. Ja. Das habe ich jetzt noch nicht gelesen, aber hier dein Pacharan aus Malaga, den Schnaps, den du hattest, der kam auch schon drin vor. Also ihr Leute, ihr merkt, da gibt's viel. Also da nochmal danke an den Verlag, die Werkstatt. Wir müssen dann natürlich nochmal danke sagen an alle unsere Patreons, die auch weiter sehr regelmäßig am Tippspiel teilnehmen. Und da ist es jetzt soweit gewesen, am 14. Spieltag hat Vorjahressieger Mixel sich den Spieltagssieg geschnappt mit seinen 22 Punkten. Punkten, wenn auch punktgleich oder geteilter Sieg mit NC7, einer unserer Twitter-Follower auch. Also da Glückwunsch an den Spieltagssieg. Weiter ist erster und führender Sete de Kornung, der ist quasi der Weihnachtsmeister, so wie der FC Barcelona. Dich gefolgt weiter von Yusuf und vom Sven Kajak, die irgendwie auch da unverändert die ersten drei Plätze. Ich bin irgendwo Platz 17 immerhin. Ha, war ein okayer Spieltag. Dich sehe ich weiter nicht, aber naja, das ist ja jetzt nicht so schlimm. Ja, haben wir noch was zum Abschluss. Copa del Rey ist tatsächlich durch, Almeria raus, Athletic Club weiter natürlich und Almeria und Cádiz eben die einzigen Erstligisten, die schon die Segel gestrichen haben. Tja. Dann hören wir uns wieder am Freitag mit der Patreon-Exklusivfolge über die WM, über Spanien und ein bisschen Deutschland natürlich, Prognosen und mal gucken, was wir da noch so alles hinkriegen. Ne?
Mm-hmm. So machen wir das.
So machen wir das. Dann wünschen wir euch eine schöne Woche.
Die Patrons können natürlich Fragen stellen, ne? Das
ja, klar.
Ist so ja eigentlich selbsterklärend, aber ich erwähne es dann nochmal. Mhm. Also, wenn ihr bestimmte Fragen habt, natürlich passenderweise wäre es schön zur WM und nicht so allgemeine Fragen. Mhm. Was glaubst du, dass Laporta machen wird im Winter? Es soll wirklich eine WM-Folge werden, weil wir hatten ja die WM noch nicht ausführlich besprochen. Und deswegen, wenn ihr Lust habt, da Fragen zu stellen,
haut auch gerne das raus. Das Thema drumherum Katar wird dann schon auch kommen, ja.
Ja, genau. Aber deswegen sage ich ja, alles, was rund mit der WM zu tun hat, gerne Fragen, wenn es allgemeine Fragen sind, die sparen wir uns dann halt einfach auf für die nächste Sonderfolge. Mal gucken, rund um Weihnachten vielleicht. Ist ja jetzt auch nicht mehr so weit weg, ne? Ja. Ich habe es heute im Radio gehört, der Christkindlesmarkt in Nürnberg, der berühmte, am, ich glaube, 25. November
gibt es. Feuerzangenbowle wird schon aufgebaut.
Und da muss ich dann denken, ja, shit. Scheiße. Da ist ja was, ne? Da wird's jetzt, es wird ja auch, es ist ja auch schon arschkalt. Also von daher, es geht in die unschöne graue.
Geht schon langsam.
Kalte Jahreszeit über,
So. Madrid war noch viel Sonne und auch ganz gut warm, aber auch da nachts natürlich wie immer ziemlich frisch im Winter und hier geht's, naja. Ich habe nur noch kurze Ankündigung. Ihr könnt euch schon mal, liebe Zuhörer, Zuhörerinnen, markieren den 27. November. Dort werde ich dann meine Wettschulden einlösen und dann diesen 24-Stunden-Stream irgendwie über die Bühne bringen. Also hier ist es jetzt heute in zwei Wochen. Wenn ihr das anhört, ist ja schon Montag. Und wer irgendwie am Montagabend im Grünwalder Stadion ist und 1860 anschaut, haltet mal die Augen offen. Ich bin da auch irgendwo. Ich habe mir gedacht, ach, das letzte große Spiel vor der WM, schaue ich mir nochmal an. Denn auch kurios, die deutsche zweite Liga pausiert ja, während in Spanien weitergespielt wird. Ist ja auch irgendwo ein Qualitätsmerkmal. Aber gut, da fahre ich eben nochmal zu 1860. Den Ground Hub, der fehlt mir auch noch.
Alright. Das heißt, du schaust die spanische zweite Liga während der WM. Weil Länderspiele magst du ja nicht.
Ja, so allgemein. WM, große Turniere, die mag ich, die schaue ich schon, weil das ist spektakulär, das läuft den ganzen
Tag. Schaust du da wirklich jedes Spiel, auch hier Senegal gegen Serbien und sowas?
Ach ja, es läuft halt immer nebenbei und es ist eigentlich, ich weiß nicht, wie das Gefühl bei dieser WM wird, aber das war zumindest die letzten großen Turniere immer so.
Na gut.
Das schon mal als Spoiler vorab.
Na gut.
Okay, also, Leute.
Ihr habt's gehört.
Schöne Woche.
Bis Freitag, nächste Folge und Gewinnspiel mitmachen und hier das Buch absahnen. Genau. Eines der drei Exemplare. Mit welcher Frage?
Gucken wir mal. Gut, schauen wir mal, Ich gebe dir dann mein Exemplar im Tausch gegen Far Cry 6, wenn du es durch hast.
Ich will mir erstmal im Tausch ein Iskender holen jetzt.
Demnächst. Wir auch noch. Kriegen wir hin.
Gut. In dem Sinne.
Hallo, Madrid.
Bis weiter.
Ciao.